ARD.
Ich bin kein Stockfotograf, aber das ist ja ein System, was ja schon von Anfang an eigentlich auf die Ausbeutung von FotografInnen abzielt.
Also die Agenturen verdienen natürlich aktuell auch Geld, indem sie den Datenschatz, den sie haben, lizenzieren oder verkaufen an KI-Anbieter zum Training.
Natürlich zeichnet sich ab, dass dieses Geschäftsmodell nicht mehr überleben wird, aber gerade um KI-generierte Bilder zu verstehen, in die ja die Ästhetik der Stockfotografie eingeflossen ist, ist sie dann ja doch auch interessant und weiterhin untersuchenswert.
Und die Agenturen versuchen sich jetzt natürlich in diese Mittlerrolle zu positionieren, dass sie die Schnittstelle zwischen KI-Generator und Kunden sein werden.
Das rechtliche System ist noch nicht auch vorbereitet auf KI. Das kommt als Praxis und da juristische Lösungen noch gar nicht für bereitstehen und auch diese Fälle noch gar nicht bekannt sind.
Die Rolle des Stockfotografen selbst wird da vermutlich leider marginalisiert werden.
Willkommen zur neuen Folge Was geht, was bleibt, dem Kulturpodcast von SWR Kultur. Heute mit mir, mit Christian Batzlen und einem Thema, das uns eigentlich ständig begegnet im Alltag, vielen unbewusst, denn wir alle sehen sie jeden Tag unzählige Male, die Stockfotografien, also Bilder, die auf Vorrat produziert werden, Bilder, die bestimmte Situationen bebildern, ich sag mal Ärztin im Patientengespräch oder sporttreibende Senioren oder Geschäftsmann auf Reise. Das sind meistens so einfache Schlagwörter, mit denen man diese Bilder suchen und finden kann. Und da sie auch oft ziemlich übertrieben dargestellt sind, haben sie bestes Potenzial, mit einem lustigen Text versehen zu werden und als Meme viral zu gehen. Und darüber sprechen wir heute, weil die Stockfotografie stellvertretend für viele andere Branchen in diesen Tagen in einem unheimlichen Spannungsfeld steht. Zum einen sind die Bilder so präsent wie nie und zum anderen sind sie Grundlage jeglicher Bild-KI, weil diese Bilder sie trainieren. Und zum anderen, da steht die Stockfotografie gerade auch durch die KI kurz vor dem Abgrund. Also die Stockfotografie, die geht dem Ende entgegen und gleichzeitig bleibt sie aber. Denn ihre Ästhetik, die soll durch die KI noch lange erhalten bleiben. So unsere These und unser Thema in dieser Folge, was geht, was bleibt. Thomas, welches ist dein Lieblingsmeme, wenn ich direkt fragen darf?
Meme, was auf dem Stockfoto basiert? Ja, da würde ich wahrscheinlich schon Hide the Pain Herald vorschlagen.
Diese Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört unserem heutigen Studiogast. Vor wenigen Tagen im Wagenbach Verlag in der Buchreihe der digitalen Bildkulturen hat er das Phänomen Stockfotografie und dessen Inszenierung genau unter die Lupe genommen. Thomas ist Autor und Redakteur bei mehreren Fachzeitschriften. Und Thomas, du hast in Tübingen und in Marseille zum Unterhaltungstheater des 19. Jahrhunderts promoviert. Hallo im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich darf nochmal fragen, warum eigentlich Hide the Pain Herald? Was findest du daran so besonders?
Also was ich da ganz besonders dran finde, ist die Hintergrundgeschichte, die sich da so eingestellt hat. Also der Darsteller, der wurde irgendwann ausfindig gemacht und ist dadurch so eine kleine Social-Media-Berühmtheit geworden. Also bis heute, der hat eine eigene Homepage, hat irgendwie produziert Tassen mit seinem Gesicht und so weiter und so fort. Und es gibt auch einen TED-Talk mit ihm und da erzählt er, wie er plötzlich zum Social-Media-Star geworden ist. Und der war eigentlich im Ruhestand, hat auf einer Facebook-Seite Urlaubsfotos von sich gepostet und die hat dann ein Stockfotograf entdeckt und hat gedacht, oh, der passt gut in Stockfotografie und hat mit dem Fotoshootings gemacht. Und dann war das Shooting vorbei und er hat dann, weiß ich nicht, einen Monat später das Internet aufgerufen, hat nachgeschaut, was ist aus meinen Bildern geworden, hat gesehen, er ist irgendwie auf einer Krankenhausseite, steht da mit einem weißen Kittel und sieht ganz seriös aus und mehrere solcher Bilder eben gesehen, war zufrieden, hat den Computer wieder zugeklappt. Dann hat er das gleich einen Monat später nochmal gemacht und dann hat er plötzlich gesehen, dass er zum Meme geworden ist und dass da so sehr viele Beschriftungen sind, die auch irgendwie leicht verletzend oder verstörend sind, was weiß ich, er hat eine Diagnose, Krebsdiagnose gekriegt und er lacht trotzdem noch und so weiter und so fort. Und dann hat er versucht zu klagen und etwas dagegen zu unternehmen. Mhm. Und dann hat ihm sein Anwalt gesagt, können Sie machen, aber sobald Sie im Internet sind, da kommen Sie nicht mehr raus. Sie schlagen einen Kopf ab und es wachsen zwei Köpfe hinterher. Mhm. Und dann hat er sich eben mit dieser Situation angefreundet und hat gesagt, na gut, wenn ich nichts dagegen machen kann, nehme ich jetzt diese Rolle an. Und ich finde es eben sehr bezeichnend, dass das, wofür das Meme steht, eigentlich auch seine eigene Geschichte nochmal widerspiegelt. Also, dass ihm eigentlich etwas Schlimmes passiert, was sein ganzes Leben zerstört oder verändert oder wie auch immer. Und er dann aber lacht und weitermacht. Und ich finde, das bezeichnet irgendwie für eine gewisse Dynamik des Internets oder der Gegenwart und findet, dass das Bild einfängt.
Ja, das stimmt. Ja, so schnell kann es gehen. Ein Spruch drauf, das perfekte Timing und schon geht der Witz und damit auch das Stockfoto viral. Das kann ja eigentlich mit allen, auch unseren Bildern passieren, die wir hochgeladen haben, wenn wir uns in einem ungünstigen Moment ablichten und nicht aufgepasst haben. Grundlage ist ja schon vor allem das Foto und diese Stockfotos, die sind ja ganz besonders in ihrer Art. Was würdest du sagen, haben die Bilder, was andere Bilder nicht haben, warum sie sich so gut als Meme eignen?
Naja, also das Besondere ist ja mit den Stockfotos, die haben eine cleane Ästhetik. Also es ist ja so, die sind darauf angelegt, dass man sie möglichst oft verwenden kann. Das ist das Geschäftsmodell. Also ich habe ein Stockfoto und das sollen möglichst viele Kundinnen und Kunden benutzen können in den unterschiedlichsten Verwendungszusammenhängen. Ja, und das ist ja ein ökonomisches Modell. Also ich habe dann ein Bild, das ist möglichst effizient, kann ganz oft verwendet werden. Und dadurch entsteht eine eigene Ästhetik, weil die Bilder dürfen eben nicht besonders charakteristisch sein, also dass man es einmal sieht und man kriegt es nicht mehr aus dem Kopf, also was man Bildern der Kunst zuschreibt im Idealfall, sondern sie sollen möglichst schnell vergessen werden. Und dadurch kommt dann so eine Ästhetik zustande und das zeichnet dann eben auch die Stockfotos aus.
Was macht für dich die Ästhetik aus? Könntest du sie einmal beschreiben?
Ja, es ist so dieses cleane, unbenutzte, wenn die Leute Anziehsachen tragen, die sind natürlich unbenutzt. Es ist, wenn Leute einen Umzug haben oder so, die Kartons, die Pappkartons, die sind alle sauber und glatt. Also es gibt keine Patina, es sind nirgendwo Gebrauchsspuren oder irgendwie sowas hinterlegt. Und dann natürlich auch, dass alles immer sprachlich ist. Wenn jemand wütend ist, dann ist er jetzt nicht wie im Method Acting oder so, wie man das kennt, authentisch wütend, sondern er ist wütend und zeigt gleichzeitig, schau, ich bin wütend. Was ich hier gerade performiere, ist Wut. Also diese Bilder sind so sehr explizit und sehr eindeutig von der Aussage. Genau, und das ist eben auch im Ästhetischen dann dieses Cleane und ohne irgendwelche Störsachen dazwischen. Und selbst wenn etwas Störendes dargestellt wird, einen Fleck oder Schmutz, dann ist der so übertrieben schmutzig, dass gezeigt wird, hier, das ist wirklich jetzt Schmutz. Genau. Also es ist immer eine Absicht auch dahinter.
Und auf der einen Art sehen sie generisch aus, auf der anderen Art sehen sie aber auch wieder besonders aus. Also haben so eine singuläre Qualität, wie du, glaube ich, in deinem Buch auch geschrieben hast. Wie würdest du diese eigenartige Spannung beschreiben, die diese Bilder in sich haben?
Genau, ich schreibe am Anfang, dass es so zwei Pole gibt. Das ist eine, was ich eben beschrieben habe, dass man sie möglichst oft benutzen kann und sie austauschbar sind, weil das Teil des Geschäfts ist. Aber auch diese Bilder müssen etwas ganz Eindeutiges ausdrücken, damit man sie verwenden kann. Also wenn ich mich jetzt durch eine Datenbank scrolle und ich arbeite für eine Fachzeitschrift und suche ein Bild zu einem Thema, in meinem Buch habe ich jetzt das Beispiel Heuschnupfen genannt, dann brauche ich natürlich ein Bild, was sehr charakteristisch ist, also auf sprachlicher Ebene das wiedergibt. Also dass ich dann, ich habe dieses Beispiel des Bürostreits am Anfang, also dass ich das Bild sehe, es ist generisch, aber gleichzeitig sehe ich, es hat eine klare Aussage, es zeigt einen Bürostreit. Und das ist etwas, dass die Bilder dann versuchen, etwas Sprachliches darzustellen. Und deshalb nähern sich diese Bilder sehr an die Sprache an.
Das heißt, diese, ich sage es mal, Visualisierungsstrategien zielen nicht darauf ab, einen Sachverhalt in seiner ganzen Komplexität zu erfassen und zu erklären. Eine quasi schnelle oder leicht verständliche Bildformel soll eben lediglich darauf hindeuten. Also Stockbilder.
Genau, diese Buzzwords, das ist wie in der Marketingsprache, dass man dieses Effizienz oder Optimierung und so funktionieren diese Bilder eben auch.
Das heißt, um es vielleicht runterzubrechen auf diesen berühmten Satz, ein Bild soll mehr als 1000 Worte sagen, das ist dann genau bei Stockbildern eben nicht der Fall, sondern nur 2 oder 3.
Ein Bild soll eigentlich nur ein Wort sagen, ja.
Das heißt, inwiefern wird in der Stockfotografie hier verfolgt, möglichst verlustfrei dem Sprache in Bilder und andersrum zu übersetzen?
So funktioniert es eigentlich, auch wenn man diese Ratgeber liest zur Stockfotografie, die sagen, man soll sich bevor man ein Fotoshooting macht, man soll ein klares sprachliches Konzept vor Augen haben. Also man soll sich vorher überlegen, was will ich mit dem Bild darstellen, in welchem Zusammenhang könnte es vorkommen. Und das heißt, also ein Beispiel, was sie da nennen, wie kann ich Erfolg darstellen? Und dann gibt es eben diese generischen Bilder. Man sieht, wie jemand durch eine Ziellinie rennt und so Kram. Und dass man eben schon bei der Konzeption des Fotos eigentlich von einem sprachlichen Begriff ausgeht und nicht einfach wild drauf losschießt.
Und manchmal sind die Bilder ja wirklich schon völlig überzogen dargestellt und umgesetzt. Und es war ja auch im Barock so mit der festen Überzeugung, dass man alles durch Sprache erfassen kann und auch so darstellen kann. Also durch poetische Malerei quasi eine ganz besondere Bildsprache entwickelt wird. Wie die Malerei, so die Poesie. Gilt das für Stockfotos?
Und Pictura Poesis, ja.
Und wie viel Barock ist in den Stockbildern denn zu finden?
Also es ist ja So wird es dargestellt in der Kunstgeschichte, dass es nach dem Barock eine starke Trennung mit diesem Diktum aus der Antike, was ja von Horaz kommt, also ut pictura poesis, dass es da einen Bruch gab und man sagt, okay, jetzt ja Aufgabenteilung, die Poesie hat ganz eigene Arten, Sachen darzustellen. Das ist vor allem das Zeitliche und Geschichten erzählen und die Malerei funktioniert dann anders und jeder muss sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren und das kommt unter anderem von Lessing, der Laocoon darüber schreibt. Und das ist sehr lange gültig, dieses Diktum. Und bei der Stockfotografie finde ich interessant, dass sie das komplett wieder zurücknimmt und sich die Bilder, wie ich ja vorhin auch ausgeführt habe, sich an der Sprache orientieren. Das heißt, es sind wieder sprachliche Bilder und dadurch entsteht dann wieder eine barocke Ästhetik. Also zum einen, dass es die Allegorie gibt, also die Bilder der Stockfotografie folgen einem allegorischen Bildprogramm. Das heißt, ein Sparschwein steht auf der Heizung und dann ist ein Schal rumgewickelt und das kam während der Energiekrise raus. Das gibt es in Tausenden von Variationen. Und da sieht man, dass durch unterschiedliche, also wie im Barock, durch unterschiedliche Bildelemente versucht wird, auf etwas Sprachliches hinzuweisen. Und das zweite aus dem Barock ist, dass viel in der Barockmalerei, zum Beispiel bei Caravaggio, sich an szenische Bilder abgemalt werden oder sich daran orientieren. Und das heißt, dass diese spezifische Szenen darstellen, die sehr aussagekräftig sind und auch eigentlich eher etwas erzählen. Und das ist ja auch in der Stockfotografie zu finden, dass man immer diese dynamischen Szenen hat. Ich weiß nicht, man kennt es ja auch aus der Schule, wenn man irgendwie eine Szene dann nachstellen musste. So funktioniert auch die Stockfotografie, dass die plötzlich die Leute in der Bewegung eingefroren sind und übertrieben gestikulieren und dadurch dann ein Bürostreit dargestellt werden soll.
Wir hatten es gerade davon, das Ziel ist, verlustfrei Sprache in Bildern zu wandeln. Und da verfolgen ja generative Text- und Bild-KIs und die Stockfotografie ja das gleiche Ziel, also in der KI diesen Prompt umzusetzen. Und woher weiß die KI, was sie zeigen soll, wenn man einen bestimmten Suchbegriff eingibt? Ich sage jetzt mal, genervter Busfahrer an roter Ampel. Sie weiß es, weil sie mit einer Unmenge an Bildern trainiert wurde, in denen ja immer diese Metadaten stehen, woran man ablesen kann, was darauf zu sehen ist. Also auf Stockbildern. Und ich habe im Vorfeld mit dem Stockfotografen Robert Kneschke gesprochen und sein Fall steht stellvertretend wie in vielen Bereichen der generativen künstlichen Intelligenzen, zum Beispiel auch die Autoren oder Medienhäuser oder Künstler, die gegen die Verwendung ihrer Werke nun klagen, denn diese KIs, die wurden oftmals ohne die Einverständnisse der Schaffer und ohne finanzielle Beteiligung trainiert und ich habe mit ihm vor unserer Aufzeichnung gesprochen.
Es gibt den Verein Lion e.V., der hat Datensätzen, die im Internet vorhanden waren, durchforstet nach Text- und Bildpaaren. Das waren über 5,8 Milliarden, deswegen nennt sich dieser Datensatz Lion 5b, also 5 Billion. Dieser Datensatz wurde unter anderem benutzt, um generative Bild-KIs wie Stable Diffusion zu trainieren.
Jetzt zieht er vor Gericht, weil einige seiner Bilder eben auch dort genommen wurden, ohne seines Wissens, ein Rechtsbruch. Thomas, er sagt, es ist geistiges Eigentum und deshalb klagt er. Wie blickst du auf die Frage?
Er hat schon recht, also weil ja einfach seine Bilder genutzt werden und für die KI trainiert werden. Aber ich meine, das ging ja auch mit der ersten Phase des Internets in Nullerjahren los, mit Napster und sonst was, wo man gemerkt hat, das rechtliche System ist noch nicht auch vorbereitet auf das Internet. Und das sind jetzt wahrscheinlich mit KI, das kommt als Praxis und es überrollt, da juristische Lösungen noch gar nicht für bereitstehen und auch diese Fälle noch gar nicht bekannt sind.
Ich glaube, Stable Diffusion ist ein freies Programm, aber es gibt ja auch viele Bezahlprogramme, die dann Geld verdienen mit den Stockbildern.
Ja. Es gibt ja von Shoshana Zuboff, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, dieses The Age, also das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Und sie auch sagt, genauso funktionieren diese Unternehmen, dass sie sich auf ein unbekanntes Terrain geben, wo es noch keine rechtlichen Regeln für gibt und das dann ausnutzen. Und das ist ja dann ein typischer Fall, dass sie diese Bilder, das kennt ja noch keiner, dass es dieses gibt, diese KI-Bilderkennung oder dieses Trainieren, und dass sie gerade dadurch einen Vorteil haben, sich diese Sachen so wie in so einem Wilden Westen zu erobern und anzueignen. Und erst danach werden dann rechtliche Regelungen gefunden oder die Leute fangen an zu klagen, aber da ist es eigentlich schon zu spät. Und das ist ja eine spezifische Dynamik des Digitalen.
Ich habe in einem Interview gelesen, dass jetzt in ungefähr 3 Jahren 95% aller Stockbilder natürlich von einer KI gemacht wird. Ich habe Robert Kneschke auch gefragt, wie er die Zukunft sieht. Er hat sie als Albtraum benannt.
Also die Agenturen verdienen natürlich aktuell auch Geld, indem sie den Datenschatz, den sie haben, also quasi das Bildmaterial mit den dazugehörigen Bildbeschreibungen zum Beispiel lizenzieren oder verkaufen an KI-Anbieter zum Training. Und selbst versuchen die Agenturen sich jetzt natürlich in diese Mittlerrolle zu positionieren, dass sie die Schnittstelle zwischen KI-Generator und Kunden sein werden und da noch ein bisschen Provision abnehmen können. Die Rolle des Stockfotografen selbst wird da vermutlich leider marginalisiert werden. Es gibt ja auch schon Praxismodelle, also sowohl Shutterstock als auch Adobe Stock und Canva, die ihre Fotografen für die Teilnahme ihrer Bilder an Trainingsdaten schon kompensieren. Für Shutterstock hatte ich das in meinem Blog mal analysiert. Ich glaube, da kamen wir auf einen Wert von 0,0007 oder so. Also auf die Anzahl der Nullen will ich mich nicht genau festlegen. Auf jeden Fall war es ziemlich wenig.
Ja, das glaube ich. Das klingt auf jeden Fall nach sehr wenig. Aber wenigstens fließt dort auf den Seiten überhaupt irgendwas an Geld. Aber es ist ja in anderen Bereichen auch so bei Text-KIs oder in Medienhäusern. Ich habe es vorhin erwähnt. KIs werden damit trainiert, aber die eigentlichen Autoren und die Produzenten gehen dabei leer aus.
Ich bin kein Stockfotograf, vielleicht fehlt mir dann auch ein wenig so die Leidenschaft dafür, aber das ist ja ein System, was ja schon von Anfang an eigentlich auf die Ausbeutung von FotografInnen abzielt. Also ich meine, es ging ja in den 70er Jahren los, dass nicht mehr feste FotografInnen angestellt wurden für Zeitschriften, für Fotoshootings, sondern generische Bilder. Das ist schon mal der Beruf des Session-Fotografs, dem Fotografen, dass der plötzlich weg ist. Schon mal ein Riesending. Und dann ab den Nullerjahren, also als das Internet nochmal eine neue Dynamik genommen hat, wurden ja auch unglaublich viele Bilder oder kamen Stockfotografie-Agenturen, die ihre Bilder umsonst angeboten haben, die sogenannte Microstockfotografie. Das heißt, da sind auch nochmal die Preise eingeknickt. Also, was ich nur sagen will, diese Stockfotoagenturen, natürlich ist es schlimm, dass die kaputt gehen. Auf der anderen Seite haben die ja 20, 30 Jahre lang an der Ausbeutung von FotografInnen mitgewirkt, so. Und es wirkt dann im Nachhinein, also das dann zu betrauern oder zu sagen, die Armen, sehe ich so ein bisschen schwierig.
Aber es bleibt ja trotzdem auch ein künstlerischer Aspekt und kommt vielleicht zu der Frage, was bleibt denn dann davon? Auch wenn die Industrie stirbt, bleibt ja quasi die Ästhetik, weil KI und Stockfotografie, die passen ja auch deshalb so wunderbar zusammen, weil sie überhaupt gar nicht die Wirklichkeit abbilden oder abbilden wollen.
Genau, das ist ja der Punkt, dass diese KIs sehr viel mit Stockfotos trainiert werden und dadurch sich die Ästhetik natürlich der Stockfotografie auf diese KI-Bilder überträgt, so. Und wenn man sich teilweise dann anschaut, was da rauskommt bei Stable Diffusion und Midjourney und so weiter, man sieht diese cleane Ausleuchtung und so weiter. Das ist etwas, was diese Generatoren von der Stockfotografie gelernt haben.
Ja, stimmt. Und die Stockfotografie, die wurde ja auch gerade als Kunstform oft belächelt, aber und nicht zuletzt deswegen, weil sie ja jetzt gerade Grundlage für die KI-Zukunft ist, hat diese Kunstform aber einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft getan und uns langsam auf eine Realität von Bildern vorbereitet, die eben nicht dokumentarisch sind, wie zum Beispiel die Street Photography, so auch eine These in deinem Buch, sondern vorbereitet auf eine Zukunft mit zusammenkomponierten Bildern, mit unechten Bildern. Wie blickst du da persönlich auf die Zukunft der Demokratie mit KI-Bildern?
Das 20. Jahrhundert ist ja davon geprägt, dass man authentische Fotografien haben und die etwas belegen. Also vor allem also im Kontext von Zeitschriften. Man denke nur an den Vietnamkrieg. Also viele Proteste wurden ausgelöst durch diese Fotografien, weil der Vietnamkrieg eben begleitet wurde von vielen FotografInnen und auch recht ohne Zensur und dadurch deutlich wurde, was da eigentlich passiert ist. Ich meine, klar, ab den 80er Jahren oder also seit Beginn der Fototheorie wird gleichzeitig gesagt, das Foto hält nicht die Realität fest, das ist eine inszenierte Realität, es ist ein Ausschnitt und so weiter. Und darüber ist man sich bewusst und das ist auch etwas, was in den 80er Jahren gerade in der Postmoderne nochmal stark betont wurde. Also es gibt aus den 80er Jahren einen Überblick über Theorie von Wolfgang Kemp und der schreibt am Anfang, naja, diese Theorien, die sagen, Fotografie hält eine Realität fest, das ist total veraltet. Aber trotzdem ist da ja ein Stück weit was dran, dass beim analogen Foto etwas festgehalten wird. Und das ist etwas, womit ja die Stockfotografie bricht. Also sie bezeugt jetzt nicht eine Realität, die sich stattgefunden hat, sie inszeniert sie. Und dadurch, also durch das Betrachten von Stockfotos, werden wir darauf vorbereitet, dass eigentlich die Bilder, die wir sehen, dass sie nicht etwas bezeugen, so wie wir es eigentlich aus dem Medienkonsum, also aus dem Nachrichtenkonsum kennen, sondern dass es eine inszenierte Realität ist und dass das Bilder sind, die etwas illustrieren. Und ich glaube auch, und gerade durch diese KI-Sachen, also die nutzen noch ein bisschen, dass wir noch Menschen sind, die vom 20. Jahrhundert geprägt wurden und wir so ein bisschen drauf reinfallen. Man sieht den Papst mit seiner Daunenjacke da rumlaufen. Und das hat für uns, glaube ich, noch etwas Faszinierendes, weil wir es gewohnt sind, eigentlich diese Art der Darstellung. Aber ich glaube, es wird in die Richtung gehen, dass diese Bilder nur noch eine illustrative Funktion haben. Und das ist etwas, was ja auch im 19. Jahrhundert der Fall war. Also die Illustrierten, die im 19. Jahrhundert aufkamen, wie in Frankreich, Le Petit Journal oder ähnliche Zeitschriften. Wenn da etwas passiert ist, dann wurden da Illustrationen angefertigt. Und es war klar, das hat jetzt einen unterhaltenden Charakter, einen illustrierenden Charakter. Und das ist nicht die Realität, was uns gezeigt wird, wie das jetzt in einer aktuellen Zeitung der Fall ist. Und ich glaube, die Zukunft geht dahin, dass diese Bilder weniger diesen Zeugnischarakter haben werden und mehr diese illustrierende Funktion. Und das ist ja etwas, was die Stockfotografie ja auch immer nur gemacht hat. Also etwas zu illustrieren und nicht etwas bezeugen. Mhm. Und ich glaube, deshalb nimmt sie das vorweg, also ein Bildverständnis nimmt sie vorweg, was dann in der Welt der KI-generierten Bilder die Sache sein wird.
Mhm. Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Das heißt aber auch, dass in Zukunft eigentlich all die Bilder, die wir sehen oder sehen werden, einmalige Ereignisse dokumentieren, sondern eben bloß inszenieren. Und dann wird ja auch die Zukunft der Bilder auf einem ganz anderen Index fußen, als es bisher der Fall war. Ich sage es mal bei der Street Photography, oder?
Ja, vielleicht da noch ein Beispiel, was sich in letzter Zeit vermehrt sehen lässt, wo ich jetzt ein bisschen drüber gearbeitet habe. Aber das ist ja etwas, was man in den sozialen Medien jetzt gerade in den Konflikten viel beobachten konnte. Also ich weiß nicht, es gibt ja dieses Beispiel, wo Russland der Ukraine vorgeworfen hat, sie stellen gerade eine schmutzige Bombe her. Und dann haben sie Beweisbilder gepostet, so Säcke, auf denen man, also so Warnhinweise, hier ist biogefährdender Müll. Und da ist nach einer halben Stunde rausgekommen, das ist Archivmaterial aus dem Jahr 2010 von der slowenischen Firma, die sich um solche Abfälle kümmert. Und darin befinden sich Rauchmelder. Und das ist ja die gleiche Logik wie in der Stockfotografie. Und dann ist ja jetzt auch im Krieg Israel-Hamas sind ja auch Videos aufgetaucht, die Bombenangriffe auf den Gazastreifen zeigen sollten. Mhm. Als man dann genau nachgeguckt hat, hat man gesehen, okay, das ist von einer Fußballmeisterschaftsfeier aus Algerien. Und da sieht man schon, das, was die Stockfotografie betrieben hat, findet plötzlich Eingang in die Medienwelt, aber in den sozialen Medien. Und diese Bilder, sollen sie etwas bezeugen, eine Realität, beziehungsweise sie fingieren sie, aber was sie eigentlich in den sozialen Medien leisten sollen, ist, eine Meinung wiederzugeben oder eine Behauptung, die dann geteilt wird und mit der man sich dann identifiziert, wie die Ukraine ist böse, die stellen Biowaffen her. Diese Rolle hat das Bild und es hat eben nicht die Rolle, tatsächlich etwas zu zeigen.
Was ja auch oft beklagt wird, dass die Gesellschaft zu Stereotyp dargestellt wurde, gerade in Stockbildern, also nicht divers genug. Ich hoffe nur, dass jetzt in Zeiten von KI das auch leichter abzubilden ist, also dass die Stereotype und der Sexismus und der Rassismus trotz des Trainings mit den Stockbildern der KI da nicht fortgeschrieben wird. Aber jetzt ist ja die Verantwortung eigentlich bei jedem selber, weil es geht ja nur noch darum, richtig zu prompten.
Ja, wobei das ist ja tatsächlich ein großes Problem, dass die KI-Generatoren mit Bildern aus der Vergangenheit trainiert werden und dadurch ja auch diese ganzen Rassismen, Sexismen und so weiter übernehmen und reproduzieren. So, ich weiß gar nicht, inwiefern man da eine eigene Verantwortung haben kann, weil das ist ja ein Stück weit eine Blackbox, wie diese Dinger programmiert werden. Ob man das mit einem Prompt lösen kann, weiß ich gar nicht so genau.
Aber es war ein gutes Stichwort. Du meintest, dass sie mit Bildern aus der Vergangenheit trainiert wurden. Dazu passt das nochmal, was ich Robert Kneschke gefragt habe, an was er jetzt sitzt, weil er arbeitet auch wieder am Abbild der Zukunft.
Also aktuell arbeite ich an einer Serie zum Thema Marihuana-Legalisierung in Deutschland, weil es liegt natürlich auf der Hand, dass es dazu kaum Motive gibt bisher, weil es einfach ein neues Thema ist.
Das sind Themen, die eben bisher nicht im Stock vorkamen, aber wie ist die Zukunft will, er hat die Serie überhaupt gar nicht fotografiert, sondern sie komplett mit künstlicher Intelligenz erstellt.
Der Prompt-Designer oder so ist es dann, ne? Also nicht mehr Fotografin, sondern Prompt-Designerin.
Genau.
Macht aber weniger Spaß, glaube ich, als mit der Kamera rumzulaufen.
Das glaube ich auch. Viel mehr Arbeit am Rechner. So ändert sich das Berufsbild der Stockfotografen.
Stockfotografie ist jetzt aus der Retrospektive nochmal interessant. Also natürlich zeichnet sich ab, dass dieses Geschäftsmodell nicht mehr überleben wird. Aber gerade um KI-generierte Bilder zu verstehen, in die ja die Ästhetik der Stockfotografie eingeflossen ist, ist sie dann ja doch auch interessant und weiterhin untersuchenswert, ja.
Die Vorratsfotografie, also, die ist tot. Darauf, glaube ich, haben wir uns jetzt geeinigt. Das prophezeien auch die Experten. Aber durch das Training der KI mit diesen Stockbildern ist das Prinzip oder die Ästhetik jetzt unsterblich geworden dadurch. Ich würde auch dieser These zustimmen. Danke dir, Thomas, für den Einblick in das Thema. Es war sehr interessant. Schön, dass du unser Gast warst bei Was geht, was bleibt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wenn euch weiteres interessiert zu KI-Bildern, im Oktober habe ich eine Folge aufgenommen zur Infokalypse. Die Frage, ob die uns droht. Es geht hier um Fake News in Bild und Ton. Da hatte ich mit Joscha Weber gesprochen. Er ist Journalist und Chef des Fact-Checking-Teams bei der Deutschen Welle und mit Christian Katzenbach. Er ist Professor für Medienwissenschaft am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Auch eine sehr interessante Folge und sie beleuchtet die Frage dazu, was Medien und Demokratie in Zukunft leisten müssen, wenn die KI übernimmt. Das war's mit der Folge Was geht, was bleibt für diese Woche. Anregungen wie immer an kulturpodcast@swr.de. Lasst uns ein Like da, folgt uns und abonniert uns und sonst hören wir uns in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute.
Hallo, ich bin Oskar Kehlmann.
Und ich bin Daniel Kehlmann. Wir machen zusammen unseren ersten Podcast.
Kehlmanns Helden, Kafka vs. Hip-Hop. Wir sprechen über Serien, Helden, Bücher und Musik. Zum Beispiel über The Walking Dead und über Mr. Beast.
Und über das Musical Hamilton und ein Schubert-Lied. Und wir treffen Kafka.
Zum Beispiel in der Kafka-Serie.
Dann ist er noch.
Die hab ich geschrieben.
Die hast du geschrieben?
Ja.
Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt.
Oh, darunter tun sie es nicht.
Deswegen gibt es auch unseren Podcast.
Und natürlich geht es auch um Kafka im Original. Der ist in diesem Jahr 100 Jahre tot.
Ihre Verwandlung hat mich in Albträume hineingeweckt.
Gregor. Hört mal rein, ihr findet unseren Podcast Kehlmanns Helden in der ARD Audiothek.
Und die Kafka-Serie und die Doku Kafka und ich in der ARD Mediathek.